13,000 German fans in there, loving this atmosphere. And the German fans are on their feet.
Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu Folge 15 von Maximum Beachvolleyball. Mein Name ist Max Behn, ich befinde mich mal wieder in Kiel und aus Hamburg ist mir jetzt zugeschaltet Misha Orbatzka. Hallo Misha, wie geht's dir?
Hallo Max, mir geht's gut, super, danke. Danke für die Einladung. Warum bin ich eigentlich erst in Folge 15 dran?
Ich wollte nicht zu viel von Fuchs Orbatzka zu früh. Fuchsi war ja der Anfang, dich habe ich mir aufgespart. Für Notfälle eigentlich.
Okay.
Aber jetzt passt du gerade perfekt rein. Misha, dir geht's gut, sagst du. Was treibst du denn eigentlich im Moment so allgemein vielleicht?
Im Allgemeinen? Ich wenig Volleyball spielen, aber viel planen und organisieren. Und im Zweitberuf bin ich jetzt Erzieher. Ja, also seit anderthalb Jahren sind wir nicht mehr zu zweit, sondern zu dritt hier. Und hab da eine neue Lebensaufgabe auch gefunden dann.
Dein Sohn, Fiete, wie geht's dem so?
Dem geht's gut. Dem geht's gut. manchmal zu gut sogar. Ja, jetzt langsam ist ja nichts mehr sicher. Und ja, sobald das Laufen losgeht, da muss man immer mehr Sachen wegschließen, hier wegsperren. Nee, aber super, macht Spaß und gibt natürlich immer mal so eine kleine Nörgelzeiten, wo ein Kind halt einfach, naja, das ist halt so, aber. Ich sage, jeder, der ein Kind hat, der das nachvollziehen können und die anderen hoffentlich bald.
Ja, das können wahrscheinlich einige nachvollziehen, die das hören. Sag mal, ich habe die Frage häufig bekommen, deswegen würde ich es gerne am Anfang einmal abhaken, damit wir auch nicht zu viel drüber reden müssen. Aber wie geht's eigentlich im Moment BeachMe? Das haben ein paar Leute gefragt, wahrscheinlich auf die laufende Pandemie bezogen, weil also als Reiseunternehmen oder Campanbieter kann ich mir das auch schwierig vorstellen manchmal.
Ja, also an sich geht's uns erstmal gut. Also gut in Form von, wir mussten natürlich viel absagen, sind viel am Umplan immer wieder, die Situation natürlich irgendwie anpassen. Aber ich sage mal so, es gibt sicherlich Unternehmen, die jetzt auch in der Reisebranche unterwegs sind, die natürlich deutlich höhere Fixkosten haben. Und dadurch, dass wir uns jetzt halt so auf das Nötigste reduziert haben und dann halt mit Überbrückungshilfen, die wir dann halt beantragt haben und so weiter, glaube ich, dass wir da ganz gut durchkommen. Weil es muss jetzt eben auch demnächst halt wieder losgehen, dass wir dann dort auch in das operative Geschäft so ein bisschen reingehen. Aber wie gesagt, wir haben das ganz gut hingekriegt und wir sind da ganz gute Dinge, dass es eben ab losgehen kann zumindest wieder.
Ja, da wollen wir alle hoffen. Du hast vorhin gesagt, dass du kein Beachvolleyball spielen gerade kannst oder auch kein Volleyball. Bist du denn noch aktiv viel eigentlich selber?
Ehrlich gesagt ein wenig. Also wenn mal auf den Camps und ich merke auch immer, wenn ich dann halt irgendwie so ein Showmatch oder so ein Match oder einfach auch mal mit ein, zwei Leuten halt mal spiele, danach geht es mir einfach zwei Tage nicht gut. Ja, das klingt so schlimm, aber das ist einfach eine körperliche Form. Das ist das Pritschen und Baggern und sowas geht schon noch. Also schnellere Bälle sind natürlich nicht mehr so gut im Handling. Aber der Körper macht halt einfach Probleme.
So, dass du jetzt auch sagen würdest, dass deine aktive Karriere ihr Ende dann doch erreicht hat?
Na, ehrlich gesagt habe ich immer mal so ein, zwei Leute schon mal so teasert und gefragt, wie sieht's mal aus, hast du mal Bock, ein Turnier zu spielen? Unter anderem eben halt aus Kiel habe ich mal ganz blöd den Daniel Weger mal angefragt. Das war ja quasi Daniel Krug, einer meiner ersten Beachvolleyball-Partner, den habe ich mal angeteasert. Und Markus Böckermann habe ich auch mal gefragt. Die sind ja alle auch mit Kindern jetzt unterwegs und habe ich mal gefragt und eigentlich haben beide ja gesagt. Ich frage mich nur gerade, ob ich das überhaupt durchhalte.
Vielleicht müsstest du vorher mal was irgendwie trainieren oder was für deinen Körper tun. Ist das eine Idee?
Ist eine Idee, ja.
Kann man das so machen? Ja, dann lass doch mal in deine ersten Zeiten reingucken, wo du gerade deine neuen Partner da schon angesprochen hast. Wie kamst du denn, du bist ja auch ein Nordlicht, ne? Wie kamst du denn hier zum Volleyball überhaupt?
Ehrlich gesagt habe ich in der Halle angefangen, halt auch ganz normal in Emshorn bin ich ja aufgewachsen. Und damals war ich im Schwimmsport und bin dann vom Schwimmen irgendwie, wie soll man sagen, das Kacheln zählen war einem dann eher mal halt leid. Und in der Volleyball-AG habe ich angefangen, Volleyball zu spielen, hauptsächlich erstmal. Und in meiner Klasse und in meiner AG war halt ein guter Kumpel, der mich dann halt damals mit zum Volleyball genommen hat. Und dort hatten wir ein Glück eine schlagkräftige Truppe, wo wir auch in einem Hamburger Vergleich nachher immer relativ weit oben gelandet sind. Und so wurde ich da so ein bisschen so mitgezogen und bin dann halt nachher irgendwann mal Beachvolleyball gelandet. Und dort eben halt habe ich dann das Glück gehabt und durfte eben halt danach auch irgendwann in den Jugendnationalkreis eintreten und habe dann dort viel trainieren dürfen.
Wann war das und wie kamst du dazu, dann in die Nazio zu kommen?
Also
mit welchem Alter meine ich, ne? Muss nicht das Jahr sagen.
Ja, ich weiß, dass wir noch bei der U19 oder ich glaube, es waren U19-Meisterschaften im Jugendbereich, deutsche Meisterschaften waren. Es war auch Fehmarn damals. Wir waren davor eine Woche im Trainingslager und haben dann da so ein bisschen geübt, halt im Wind auch zu spielen. Ich weiß, diejenigen, die in der Küste spielen, die verfluchen den Wind immer. Für uns war es damals halt ein Segen, weil Teams aus Süddeutschland hatten da eben sehr Probleme, wo wir wahrscheinlich halt sonst volleyballerisch halt keine Schnitte sehen konnten. Aber wir haben uns dann halt eine Woche mit dem Wind so ein bisschen angefreundet und haben es ganz gut hinbekommen. Und am Ende des Turniers wurden wir eben halt Dritter. Und daraufhin habe ich dann eine Sichtungseinladung bekommen von unserem damaligen Bundestrainer dann. Und der hat mich dann quasi gesagt, sag mal, wie kann das denn sein? Wo kommt denn jemand her? Vorher haben wir dich nie gesehen. Und auf einmal kommt da so einer, der irgendwie ganz gut hochspringt und wird der Dritter bei den deutschen Meisterschaften. Und da ging es dann los, dass ich dann zu einer Sichtung eingeladen wurde. Und dann ging es holter die Polter. Und dann musste ich halt noch hin und her fahren und meinte, ja, jetzt musst du nach der ersten Sichtung, brauchst ja auch einen Partner. Und dann wurde ich quasi nach Berlin geschickt. Und ich sage, wie geht denn das? Was soll ich jetzt machen? Ja, frag mal bei deiner Schule nach, ob du frei bekommst und ob du nicht das in den kommenden Wochen oder die kommenden Tage nach Berlin fahren kannst. Ja, und dann bin ich nach Berlin gefahren und dort habe ich dann halt meinen damaligen Partner dann Daniel Krug kennengelernt. Und da haben dann die Bundestrainer ausprobiert, ob wir zusammen funktionieren irgendwie. Und da haben wir halt bestehende Teams ganz gut Paroli geboten und dann wurden wir halt so ein bisschen gefördert. Das war so. Auf jeden Fall waren wir damals dann in den Jahrgängen halt eins des erfolgreichsten Jugendteams zu dem Zeitpunkt. Und wir haben damals dann die Wildcard bekommen für die WM in Berlin damals. Als Jugendteam. Da standen wir halt tierisch in der Kritik auch bei bestimmten Leuten. Wir wurden damals halt auch wir wurden halt oft zerrissen. Wir wurden halt auch da halt, aber ist egal. Wir haben gesagt, wir spielen es und waren natürlich total froh, dass wir da spielen durften. Haben natürlich auch nur 1-2 gespielt damals, aber das sind Erfahrungen, die man sammeln musste und das war cool. Und Daniel und ich sind damals, haben unser ganzes Taschengeld zusammengenommen und sind wirklich zu allen Turnieren gefahren, die irgendwie möglich waren und haben dann halt versucht, da möglichst viele Punkte zu sammeln auf deutscher und auch auf internationaler Ebene und haben so nach und nach ein bisschen reingespielt und haben ein paar Turniere dann auch irgendwie halt gut mitspielen dürfen, also auch internationaler Art. Damals gab es eben noch diese Country Quota immer vor Ort. Den ganzen Krams mussten wir mitnehmen.
Gibt's ja jetzt auch wieder. Aber damals gab es also auch schon irgendwelche Wildcard-Debatten. Die hatten wir ja vor 2-3 Jahren auch mal häufiger. Habt ihr da denn, weißt du noch, ob ihr irgendwem, ich sag mal in Anführungsstrichen, den Platz weggenommen habt, als ihr bei der WM dann hingeschickt wurdet?
Ja, es war, also witzigerweise war es halt natürlich so nachher am Ende des Tages, dass bei der WM in Berlin war es so, dass wir halt dort waren und die Wildcard bekommen haben. Und damals war es Marvin Polte und Thorsten Schön. Die sind nachher bei der WM dann Vierter geworden. Und die sind nachgerutscht, weil ein Team nicht angetreten ist. Und da stand so eine Debatte dann nachher, ob denn so ein Team halt nicht hätte besser die Wildcard bekommen sollen im Vorfeld schon oder andere Teams, die dann eben halt im deutschen Ranking höher standen oder das mehr verdient hätten. Welche Gründe auch immer man heranzieht. Und naja, das wird eben halt dann, wenn natürlich so ein Team dann halt so erfolgreich ist, auch so eine Euphorie halt dann erschwimmt und so ein gutes Ergebnis halt auch spielt, dann wird sowas natürlich als Argument gezogen, natürlich. Aber ich sag mal so, ich glaube, dass man so ein Stück weit in der Jugend halt auch guckt, wie man da eben Leute unterstützen kann, fördern kann. Es muss jetzt nicht direkt eine Weltmeisterschaft sein, aber wenn man so ein Event halt im eigenen Land halt hat, wenn es jetzt ein World Tour Turnier gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich das Gleiche. Es kam da Zufälle aufeinander, dass es eben so war. Und deswegen ja, freue ich mich, dass es irgendwie geklappt hat. Und es gibt immer Neider und es gibt immer Leute, die sowas begrüßen. Also irgendwo ist die Wahrheit in der Mitte. Und genau, da ist es immer schwierig, einen guten Mittelweg zu finden.
Aber es hat euch schon also geholfen, würdest du sagen, dass ihr das spielen durftet?
Auf jeden Fall. Es ist einfach wichtig, damals, also das Gute ist halt, es ist einfach wichtig, dass man halt herausfindet, wie ernst es halt so jemand meint. Also wenn ich halt weiß, das Team reist seit 2 Jahren um die Welt und opfert alles dafür und so weiter und ist da engagiert und hat ja auch dann irgendwie den Verband halt über 4 Jahre in ein gutes Licht gestellt. Ich finde, da darf man auch irgendwie dann mal, weil die Nation hat auch ein gutes Licht gestellt, darf man auch mal gerne was zurückgeben, weil man, ja, man macht es natürlich halt irgendwie für sich, aber ist natürlich irgendwie auch dann Aushängeschild. Und warum sollte das halt nicht honoriert werden und gewertschätzt werden?
Ja, das finde ich auch eine ganz spannende Sichtweise darauf, dass man darüber was zurückgeben kann. Gehen wir mal ein bisschen weiter in der Zeit, und zwar so danach mit einem späteren Olympiasieger zusammengespielt. Kann man sagen, dass du Jonas Reckermann in der Zeit geformt hast zu dem, was er dann 4 Jahre später erreicht hat?
Ja, weiß ich nicht. Also ich bin auf jeden Fall froh, die Zeit, es war sehr, sehr lehrreich für mich und vielleicht auch ein bisschen für Jonas auf eine andere Art und Weise. Aber ich habe da sehr viel mitgenommen und habe natürlich auch da dann eine gute Möglichkeit gehabt, da in den Profisport halt einzusteigen, wirklich dann. Und es war für mich halt auch natürlich eine Anerkennung, da gefragt zu werden. Aber ich habe eben damals auch Jonas, als er mich gefragt hat, habe ich ihn ganz klar signalisiert, ich tue alles dafür, wenn du Bock hast, mit mir zu spielen, dann ziehe ich um, gar kein Problem, habe ich auch kein Problem mit, breche oben meine Zelte ab, fahre nach Köln. Und das habe ich dann auch gemacht. Und wir haben da eben 2 erfolgreiche Jahre zusammengespielt. Ich glaube, theoretisch, wenn jetzt damals der deutsche innere Vergleich nicht so hochkarätig gewesen wäre, hätten wir uns auf jeden Fall auch dann dort für die Olympischen Spiele in Peking qualifiziert. Aber wir waren eben halt 3. Team damals hinter Klemperer-Goreng. Und das hat dann halt bei uns nicht gereicht. Aber dennoch war es halt eigentlich eine sehr erfolgreiche Zeit. Und wir haben auch eben viele gute Ergebnisse gehabt. Und ich gucke da sehr positiv drauf zurück. Es ist eine coole Zeit gewesen. Und ich muss auch ehrlich sagen, also Jonas und ich haben eigentlich die Zeit über immer ein ganz gutes Verhältnis gehabt. Und da lief alles gut und mit Jürgen war es eben halt auch, Jürgen Wagner, unserem Trainer damals, was auch sehr, sehr erfrischend, damals als Co-Trainer noch Tom dabei, Tom Hickel, der auch dann bei uns mit am Start war. Also es waren einfach coole Begegnungen, die ich da hatte in der Zeit und das hat mich als Volleyballer und ja auch menschlich einfach geformt.
Wie weit seid ihr denn altersmäßig auseinander? Du hast gerade das so erzählt, als wäre so der sehr erfahrene Spieler, der dich da gefragt hat, ob ihr zusammenspielen wollt.
Aber ich müsste es nachgucken. Aber ich glaube, Jonas ist auf jeden Fall Ende der, also wir müssen so 4, 5 Jahre müssen so neben zwischen uns liegen.
Warte, ich guck mal. Jonas ist 79er Jahrgang.
Ja, liegen 4 Jahre
zwischen. 4 Jahre.
Ja.
Und war das denn so, dass er so der war schon erfahrener oder was als du und du kamst ja gerade erst an in der Erwachsenen-Beachvolleyball-Welt?
Genau, also Jonas ist natürlich auch in Volleyballerkreisen halt schon, ist ja in Münster quasi ja da in der Gegend von Münster aufgewachsen und das ist ja eine Volleyball-Hochburg und hat dann halt auch sehr früh schon dann halt sehr hochklassig Volleyball gespielt, auch dann zweite und erste Liga, soweit ich weiß, damals gespielt und hat natürlich eine ganz andere Grundvoraussetzung gehabt und da Erfahrung gesammelt. Sowas habe ich ja aus dem ländlichen Raum damals gar nicht so mitbekommen und hat dann auch schon eben vorher, schon damals mit Markus Diekmann ja sehr erfolgreich Beachvolleyball gespielt und bis zu seiner ersten Verletzung hat er dann ja auch, war sehr, also die waren ja gerade so an so einem Punkt, wo sie wirklich halt auf europäischer Ebene und auch international angefangen haben, halt abzuräumen in Form von Meisterschaftstiteln, Europameisterschaften und auch auf der World Tour sehr erfolgreich gewesen zu sein. Dadurch hatte er einfach einen großen Fundus und auch schon eben einen Background in der Vermarktung, dass es natürlich deutlich einfacher war, dort eben Sportstrukturen zu legen.
Ja.
Und
ja. hier, was wollte ich sagen? Ach so, genau, das hast du gerade schon ganz kurz angeschnitten. Ihr wart eigentlich auf einem Weg, wenn man die deutsche Konkurrenz rausdenken würde, euch für Olympia zu qualifizieren. Die Situation haben wir jetzt auch in den USA oder in Brasilien, dass da einige Teams, obwohl sie in der Rangliste sich qualifizieren würden, das nicht schaffen. Kannst du uns da noch mal ein bisschen mit reinnehmen, wie sich das denn anfühlt, wenn man eigentlich sportlich gesehen sich dafür qualifizieren würde von den Punkten her, aber es dann nur wegen dieser Länderregelung nicht reicht?
Ja, erstmal kann ich den Gedanken danach total nachvollziehen, ne? Dass man will, okay, man möchte halt bei Olympischen Spielen halt diesen Ländervergleich halt haben und eben halt auch dann von allen Teilen aus der ganzen Welt irgendwie halt Teams vertreten haben. Und das ist auch richtig so. Aber es ist natürlich so, dass dann dadurch in einem Bereich natürlich die Olympischen Spiele rein sportlich gesehen dann halt nicht das Maxime sind, was dort aktuell gerade im Sport betrieben wird. Weil einfach ein paar Nationen dann vielleicht über eine Quote halt reinkommen, die dann dort vorgegeben sind. Aber aktuell, glaube ich, ist es nicht mehr ganz so gravierend, weil eben halt der Sport sich halt da weiterentwickelt hat. Früher war es dann halt so bei uns, als ich noch gespielt war, zum Beispiel, war dann halt die Teams zum Beispiel jetzt vom afrikanischen Kontinent, die waren damals halt nicht so leistungsstark. Heutzutage, weiß ich nicht, gibt es halt sicherlich dort vielleicht auch denn, also die schon stärker, weil es einfach sich generell der Sport weiterentwickelt hat. Prinzipiell ist es natürlich dasselbe, dass wenn Teams natürlich hoch in einem Ranking sind, Olympia-Ranking, von der gleichen Nation sind, nicht dabei sind, macht das natürlich rein sportlich schon einen Unterschied. Aber ich sag mal so, ist es jetzt für den Zuschauer, der dort jetzt das sich betrachtet, der wird das halt gar nicht dann so konkret mitbekommen. Da geht es natürlich viel mehr darum, dass dann eine Art von unterschiedlichen Nationen auftreten und dann nicht auf einmal 20 brasilianische Teams dabei sind das ist halt dann einfach dieser olympische Gedanke und das ist auch okay so, glaube ich.
Aber für euch persönlich in dem Moment, also wart ihr denn sehr enttäuscht, Jonas und du?
Ja, natürlich, man weiß ja bis zum Schluss nicht so richtig reicht's. Es bringt natürlich auch ein Stück weit Druck mit rein. Andererseits haben die anderen Teams das natürlich auch. Und das gehört einfach auch zum Leistungssport dazu, glaube ich, dass man lernt, mit dem Druck umzugehen. Im Endeffekt, wie gesagt, wir können uns jetzt einfach gar nicht so viel vorwerfen, weil wir eigentlich halt gute Resultate erzielt haben. Und die anderen waren nachher, die haben so dieses Minimalprinzip oder Min-Max-Prinzip halt gefahren. Die haben wenig gespielt. Aber das, was sie gespielt haben, war extrem erfolgreich. Und deswegen am Ende des Tages muss man denen halt recht geben. Damit waren sie halt erfolgreicher. zumindest im Olympia-Ranking dann, in der Rangliste, glaube ich, waren wir damals sogar dann vor dem Teams, aber die haben einfach viel, viel mehr gespielt. Ja, aber es gibt eben halt ja noch eine bestimmte Anzahl an Turnieren, die dann eingehen und dort waren eben halt dann die anderen Teams besser.
Okay, also aber war denn das auch schon damals so rational, wie du jetzt darauf blickst oder war man dann vielleicht auch mal ein bisschen sauer?
Nee, ich war da relativ, also ich meine, im Endeffekt hat man dann selbst in der eigenen Hand und klar, kann man denken, jetzt hier noch ein Punkt mehr und da vielleicht eine Platzierung besser, jetzt hat gelangt. Aber im Endeffekt, man kann es dann nicht mehr zurückdrehen und es gibt eben auch Situationen im Spiel, wo man weiß, okay, man hätte es besser machen können, aber man hat es nicht geschafft oder nicht gemacht. Es ist ja nicht daran, dass man jetzt irgendwie nicht alles gegeben hat oder so. Im Endeffekt, es gibt halt dann im Sport immer vielleicht jemand, der ein bisschen besser ist. Und in dem Fall hat es halt eben bei uns nicht gereicht. Und deswegen kann ich damit komplett leben. Und ich hätte natürlich gerne Olympia gespielt, das ist gar keine Frage. Aber ich erkenne das so komplett an, wenn eben halt Teams dann halt einfach besser sind und da eben halt dann genügend Ergebnisse gesammelt haben. Und das gibt denen halt auch recht. So ist das großer Modus und die Regeln sind halt vorher klar und jeder kann sich entscheiden, wie er damit umgeht.
Und hättest du damals schon gedacht, dass dein Partner mal 4 Jahre später es doch zu Olympia schafft und dann da sogar Gold holt?
Also
hättest du ihm das zugetraut?
Also ja, also ich hätte ihm das auf jeden Fall zugetraut. Ich habe ihn, Jonas, über 2 Jahre kennengelernt und ich wusste ja auch schon, er war ja auch davor schon bei Olympia. 2004 war er ja auch schon in Athen dabei. Also er hat ja die Erfahrung schon gesammelt, wie das halt ist, dabei zu sein. Und ich habe ihn halt so kennengelernt. Er ist jemand, der lässt halt wenig den Zufall übrig. Also nee, er überlässt es halt wenig den Zufall, sondern ist halt sehr, sehr geplant und ist da sehr, geht auch damit sehr bewusst um, was er halt macht und treibt. Und im Endeffekt finde ich es halt beeindruckend, im Endeffekt, wie er es immer wieder hinbekommen hat. Ich weiß nicht, wenn man Jonas jetzt halt mal verfolgt hat in seiner Karriere, er hat jetzt sehr viele Verletzungsprobleme gehabt. Und ich finde es ultra beeindruckend, wie er sich immer wieder sich von Spezialisten und Ärzten zu Ärzten geschleppt hat und immer wieder versucht hat, seinen Zustand zu optimieren, das, was halt möglich ist. Und auch am Ende, wer jetzt da mal vielleicht auch, ich weiß nicht, wer das Spiel oder Olympia verfolgt hat, dass im Endeffekt ja auch der Physio, der dort mit war, eigentlich ja einen großen Anteil gemacht, dazu beigetragen hat, dass das überhaupt so gespielt worden konnte, wie es passiert ist. Dass Jonas quasi für jedes Spiel wieder so, ich sag's mal, hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber so richtig hingebogen wurde, dass er wieder spielen konnte. Das ist halt schon beeindruckend, aber im Endeffekt danach eben auch die logische Konsequenz, dass der Körper irgendwann halt auch dann sagt so, okay, jetzt ist auch gut, mehr ist halt auch nicht drinnen jetzt mehr körperlich und das Gute ist eben halt dann mit so einem, ich sag mal so, Ergebnis halt seine Karriere zu beenden, ist glaube ich das Beste und das einzig Richtige, was man dann machen könnte. So.
Ja.
Weil es gibt eben auch einfach ein Leben dann noch danach und das muss man eben auch im Hinterkopf behalten.
Micha, ich habe gerade natürlich in der Recherche quasi deinen Wikipedia-Artikel offen und was da auffällt ist, also hier sind, muss man sagen, nur internationale Ergebnisse bis auf deutsche Meisterschaften.
Mhm.
Du hast davon, also hier stehen kaum erste Plätze. Also bis auf den deutschen Meistertitel damals mit Markus Böckermann hast du, ich will jetzt nicht sagen nie, aber laut Wikipedia auf jeden Fall, nie was gewonnen. Warum?
Ja, also international gebe ich dir recht, glaube ich, da sind halt wenig erste Plätze dabei. National kann es nicht sein, dann steht sie ja.
Nee, national steht hier gar nicht drin, genau. Das
da sind halt schon diverse erste Plätze, also gerade in den Jahren, wo ich mit Markus gespielt habe, Da war viel dabei. Ja, weiß ich nicht. Wo willst du mit der Frage hinaus? Was?
Nee, ich möchte, okay, dann machen wir es mal anders. Ich sehe hier auch ein paar zweite Plätze.
Ja.
Und zwar sagen wir mal, ich mache mal ein paar Trigger einfach damals in Kristiansand und in Arland mit Jonas, in Dubai mit Jonas und in Stavanger mit Jonas. Warum habt ihr da nicht Gold geholt?
Ich kann dir auf jeden Fall noch die Gegner sagen. Also in Kristiansand
haben wir... Du kannst immer sowas genau sagen, ne? Du hast ein verrücktes Beachvolleyball-Gedächtnis.
Ja, da, ja, das kann ich genau. Also wir haben in Kristiansand haben wir gegen Ricardo Emanuel verloren. Ich weiß gar nicht mehr, wie knapp es war. Es war für mich sehr deutlich. Es war ein gutes Turnier, was wir gespielt haben. Hinten raus fehlte halt so ein bisschen was. Dann im zweiten Spiel, was du genannt hast, das war, glaube ich, was hast du gesagt, Dubai?
Finnland,
dann,
Arland.
Arland hast du auch jetzt gerade gar nicht genannt. Du hast eigentlich Dubai gesagt. Aber
ja, Dubai war da auch da.
Dubai war auf jeden Fall gegen Nomad of School, wo wir im ersten Satz, ich glaube, da haben wir das Spiel aus den Händen gegeben. Du hast recht, auf jeden Fall. Das sind zwei Muster auf jeden Fall in zwei Spielen, wo wir halt Spiele abgegeben haben. Weiß ich nicht, ob das halt jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass es halt so ein Standard bei mir war. aber auf jeden Fall haben wir da gegen Nomad of School und auch gegen in Stavanger haben wir gegen Todd Rogers und Phil Dahlhauser gespielt. Mhm. Da haben wir auch in drei Sätzen, glaube ich, verloren, 2-1.
Ja. Gut, er hat auch alles Gegner, gegen die man halt, wenn man die Namen jetzt so hört, verlieren darf.
Ja, genau, aber so auf der, also die, man hat ja die Teams immer mal wieder vor der Nase, ne? Also es gibt halt Situationen, wo es dann halt besser läuft und in anderen Spielen schlechter läuft. Also ich kann auch immer sagen, in Stavanger, glaube ich, hätten wir es gewinnen können. Da würde ich halt dazu sagen, dass ich auf jeden Fall ein bisschen einen Flattermann bekommen habe. Wenn ich es zurück, also es ist schon ultra lange her, ne? Also ja. Dass ich vielleicht, ich weiß, dass ich halt Jonas ein paar Pässe einfach deutlich zu dicht gespielt hatte. So dass Phil da ein paar Mal ordentlich zugelangt hat. Und da sind sicherlich meine Zuspieler nicht so 1A gewesen, muss ich ehrlich sagen. An die anderen Spiele erinnere ich mich jetzt nicht mehr so dort zurück. Ich weiß, es gegen die Holländer eben, wie gesagt, auch, dass wir ein bisschen vorne lagen, aber ich kriege das jetzt nicht mehr
reproduziert. Jetzt stellt sich auch die Frage, dann habt ihr damals schon mit irgendeiner Art Mentaltraining gearbeitet?
Also, jein, wir haben angefangen mit Mentaltrainern zu arbeiten. Das war so in den Kinderschuhen noch bei uns. Also ich hatte zumindest in der Sporthochschule halt dann mit dem einen oder anderen Mentaltrainer mal Kontakt gehabt und da hat man ein bisschen was aufgearbeitet. Muss halt ehrlich sagen, dass erst in der Zeit danach das Thema für mich eben halt aber erst im größeren Fokus stand. Also erst in der Zeit mit Markus haben wir dann halt wirklich, haben wir wirklich daran gearbeitet.
Okay, aber könnte man, also das ist jetzt natürlich, ich gucke ja auf irgendwelche Ergebnisse und interpretiere da irgendwas rein, aber für wie wichtig hältst du das?
Ich glaube, es ist sehr wichtig. Also ich habe mich jetzt, wie gesagt, nachdem ich dich dann in der Zeit damit beschäftigt halt habe, es gibt ja so unterschiedliche Art von Typen. Hat mein Mentaltrainer zumindest halt damit gearbeitet, dass man unterschiedliche Persönlichkeitstypen halt hat. Mhm. Und so manche Fußballvereine agieren auch so, dass sie ihre Mannschaften so zusammenstellen, dass eben halt alle, dass die Spieler eben miteinander harmonieren. Und wenn man halt weiß, wie jeder Einzelne funktioniert, kann man natürlich damit auch viel, viel besser umgehen. Und auch, man weiß halt auch viel, viel besser, wie man auf seinen Partner vielleicht reagieren könnte. Als Beispiel, wenn du jetzt halt jemand bist, der halt mal sehr harmoniebedürftig ist und ich pfeife dich halt an, dann spielst du dich nicht mehr so gut Volleyball, wie du sonst spielen könntest, wenn wir bei uns die Friede, Freude, Eierkuchen Situation haben und ich dir immer positiv zurede. Und da, wenn man solche Aspekte einfach kennt, wie sein Partner funktioniert, kann man das natürlich für sich nutzen. Es fällt einem vielleicht auch ein bisschen schwierig, wenn man natürlich längere Beziehungen halt hat, Partnerschaften hat, das eben dann auch wieder so einzubringen. Aber das kann man, und das ist das Schöne an diesem Mentaltraining halt auch, dass man halt versteht, wie man selber und wie sein Team funktioniert und wie auch andere Teams vielleicht funktionieren, was man eben daraus auch als Vorteil aus für sich halt ziehen kann. Das war eine Sache, die ist mir jetzt sehr deutlich bewusst geworden in der Zeit auch erst nach Jonas. Vielleicht hättest du schon gerne davor gewusst, wäre vielleicht ein paar Sachen halt einfacher gewesen. Dafür war ich, glaube ich, aber einfach noch zu jung und zu grün in den Ohren, dass ich dann das vielleicht nicht wahrhaben wollte, dass vielleicht im Mentaltraining dann hier an der Stelle halt die richtige Wahl gewesen wäre. Aber wie gesagt, dazu entwickelt man sich halt weiter und das kommt dann halt mit der Zeit.
Hört sich wirklich so an, als hättest du dich damit mal tiefer beschäftigt. Ich hatte vorhin mal den deutschen Meistertitel angesprochen mit Markus. Ich unterstelle das jetzt einfach mal. Würdest du sagen, dass das dein persönlich größter Erfolg war im Beachvolleyball?
Also mit Sicherheit ist es...
Einzelerfolg, sagen wir Einzelerfolg.
Ja, du hast ja schon die ersten Plätze angesprochen. Es ist mein einziger erster Platz. Nee, also ist natürlich eine deutsche Meisterschaft ist natürlich gut und cool. Das ist also ich meine, jeder möchte ja gerne mehr deutscher Meister, Olympiasieger werden. Ich habe den deutschen Meistertitel erreicht, darauf bin ich sehr stolz. Aber ich finde auch solche, ich sage mal so ein zweiter Platz zum Beispiel in Stavanger beim Grand Slam und so weiter, die haben auch einen hohen Stellenwert halt trotzdem. Also oder generell halt auch dann so die Erfahrung, die ich dann teilweise auch bei anderen Sachen halt mitnehmen konnte. Wenn man halt dann weiß, irgendwie, ich finde, sowas steht halt viel, viel höher und das wird gar nicht genug beschrieben. Wenn ich überlege, ich habe mal ein Turnier in Prag gespielt, ich glaube, es war damals sogar mit Markus, da sind wir Neunter geworden. Hört sich jetzt erstmal gar nicht so krass an, aber wenn man halt den Verlauf sieht des Turniers, dass wir eine 64er, also wir haben erst zwei Spiele Country Coder gespielt, wir haben eine 64er Quali gespielt und sind dann noch beim Turnier Neunter geworden. Das ist halt einfach ein Mammutprogramm und das hat einfach auch dann einen ganz anderen Stellenwert. Und dass irgendwann halt dann die Körner ausgehen, war dann auch klar. Aber natürlich, über eine Saison verteilt ist natürlich immer eine Platzierung halt und ein Titel ist natürlich immer höher zu anzusehen. Aber mir gibt zum Beispiel dieses Prag-Ding einfach viel mehr, weil es einfach für mich halt viel mehr Auf und Abs halt sind und das sportliche Erleben einfach viel, viel krasser ist. Und man entweder nach abends erschöpft ins Bett sinkt und sagt so, Alter, Markus Fambo hat eigentlich krass hier gemacht heute. Wie verrückt war das denn jetzt? Was war denn das denn für ein Tag? So, es gibt es halt heute, glaube ich, gar nicht mehr. 64er Quali, glaube ich, ist dann irgendwann abgeschafft worden. Ja. Aber, naja.
Auf jeden Fall spannend. Also sowas kann man ja einfach aus solchen komischen Listen nicht rauslesen.
Nee, genau. Also es ist ja auch irgendwie gut, dass es das nicht mehr gibt, weil es halt ja auch irgendwie eine Überbelastung ist. Und auch wenn ich jetzt damals Turniere gespielt habe, auch wo man anfängt dann im Beachvolleyball, dass man Tagesturniere gespielt hat, ich weiß nicht, dann 32er Bäume an einem Tag gespielt hat, wie viele Spiele man da gemacht hat, das ist im Leistungssport irgendwann halt nicht mehr tragbar. Weil es funktioniert halt nicht. Und wie unfair ist es halt eigentlich auch, wenn du überlegst, dass ein Team aus Deutschland oder Brasilien immer 5 Spiele erst macht, bevor es eigentlich ins Turnier startet.
Ja.
Und die anderen Teams sind da eben ausgeruht ins Turnier gehen können. Und man hat schon vorher irgendwie 2 Tage 5 Spiele gemacht. Da ist halt dann leider so eine kleine Verzerrung. Aber natürlich gehen wir nochmal von aus, dass jedes Team diesen Prozess durchgegangen ist.
Ja.
Und diese Erfahrung.
Das hört sich so an, als hättest du noch was zu sagen.
Nee, ich meine, es ist eine wertvolle Erfahrung halt einfach.
Ja.
Ne, dass man dann einfach diverse Spiele machen muss und dann weiß alles klar, ja, jetzt bin ich hier zwar platt im Hauptfeld, aber war cool.
Aber gut.
Ja.
Sag mal, nach der Zeit mit Markus Böckermann, könnte man sagen, dass da du dem Leistungs-Beachvolleyball den Rücken gekehrt hast. Wieso war das so. Ich will jetzt nicht Lukas Manzek zu nahe treten an der Stelle, aber es ist natürlich schon mal nochmal eine andere Hausnummer als alles, was davor passiert ist.
Ja, also eigentlich, ich will es auch da nicht irgendwie, das ist ein Thema, das haben Markus und ich damals halt ausgiebig halt gesprochen. Es ist eine Situation, wo wir natürlich auch vor so einem Scheideweg standen. Es wurden Entscheidungen getroffen von damals gab es bestimmte Schlüssel, die via Teams halt international spielen durften. Und es gibt in, ich weiß nicht, wie es aktuell ist, aber es gab damals im Verband, gab es einfach einen Leitungsstab, der gesagt hat eben, in der Konstellation so, werdet ihr nicht weiter gefördert. Was natürlich dann auch bei Spieler, auch Individuen im Team halt Denkprozesse anstößt, wo dann halt Olympia einfach eine Rolle spielt, wo man Entscheidungen trifft, die man normalerweise rational nicht treffen würde wahrscheinlich. Und ich kann das rein sportlich, kann ich es komplett nachvollziehen, dass man eine Entscheidung trifft, um eben seinen Traum weiter aufrechtzuerhalten.
Also die Entscheidung von Markus mit Lars Flügen zu spielen dann?
Genau, in dem Fall war es dann damals so. Also normalerweise gerade an dem Punkt, wo wir sind, wir hatten damals natürlich auch dann mit unserem Management dort uns eigentlich ganz gut aufgestellt. Wir waren für ein Team, was jetzt halt so semi-erfolgreich war, würde ich sagen. Jetzt international waren wir jetzt nicht so mega erfolgreich, was natürlich auch auf diese Bewertung zurückzuführen ist. Dennoch waren wir in der Situation halt im Team Deutschland 2, glaube ich. War natürlich dann halt auch so persönlich so gut aufgestellt, dass wir sagen können, okay, wir haben uns das erarbeitet und wir haben uns irgendwie auch in der Vermarktung halt das ganz gut angestellt, dass wir als Männerteam uns halt ganz gut vermarkten konnten. Haben wir diese Böcker-Ratzka-Marke damals aufgebaut und dann eben ist denn ja dieses sportliche Ziel höher anzusiedeln, dass man eben halt dieses, was man dort aufgebaut hat, eben dann halt quasi weggibt. So. Und genau, im Nachhinein war das dann für mich halt, wie gesagt, man sagt immer so, eine Tür schließt sich an, öffnen sich, war es für mich halt klar, dass dann eben jetzt halt auch bei mir einfach ein Umdenken eintritt. Hat eben halt, wie gesagt, viele Vorteile gehabt. Ich habe mit Olli damals dann Beach.me gegründet. Ich habe nebenbei eben mein Studium, soweit es geht, halt fertig gemacht, was dann auch in meinem Sport natürlich etwas zu kurz kam. Und ich würde sagen, heute, wenn ich es jetzt aus der Distanz betrachte, habe ich gesagt, so, okay, es hätte vielleicht für Olympia gereicht, aber bei Olympia hätten wir jetzt auch keine Medaille gewonnen. So, dann wäre es natürlich das Dabeisein, ist natürlich immer wichtig. Das hätte natürlich einen schönen Charakter gehabt, aber hätte mich das am Ende des Tages jetzt mehr zufriedengestellt als die Situation, die ich halt jetzt habe. Weil dann hätte ich das ja eben nicht gehabt. So. Also es ist einfach, ist wie gesagt ein Einschnitt und Entscheidung getroffen worden, die ich natürlich dann akzeptieren musste, ich auch hingenommen habe und ich bin einfach dann einen komplett anderen Weg gegangen.
Und gab es denn da so einen Scheideweg, gab es noch eine andere Option, also vielleicht eine andere sportliche Option, anstatt komplett dem Beachvolleyball, also das stimmt natürlich nicht, aber mit dem Leistungssport aufzuhören?
Also ehrlich gesagt habe ich mich um jetzt keine so großen anderen Optionen halt gekümmert. Also ich habe es auch nicht forciert. Also ich habe jetzt nie das Interesse gehabt, mich jetzt irgendwie jetzt da großartig als Coach oder also ich habe halt, das Coaching habe ich immer damals dann zur, wie soll ich sagen, ich habe halt in Hamburg eben dann damals so diverse Gruppen halt gehabt, mit denen ich halt immer wieder regelmäßig Training gemacht habe. Es macht mir auch Spaß, hat mir auch damals schon Spaß gemacht. Aber ich hatte jetzt nicht die Ambition, da jetzt irgendwie wieder unterwegs zu sein, also quasi das gleiche Leben zu führen, was ich vorher im Leistungssport geführt habe. Sondern dass ich eben halt auch dann irgendwie was Bodenständigeres haben wollte, wo ich dann weiß, okay, ich bin nicht mehr ganz so viel vielleicht unterwegs oder ist absehbarer. Und Beachvolleyball oder Volleyball lag mir natürlich trotzdem am Herzen. Und dadurch kamen dann auch eben dann die Gespräche mit Olli Utermüll dann damals stand, dass wir eben halt dann Beach Me angefangen haben. Und in der Phase, wo wir dann halt in der Gründung waren, da habe ich mir dann halt quasi so mein Bereich geschaffen, sodass ich eben halt damit über die Runden komme und dann halt eine Perspektive aufgebaut habe wieder.
Ist geil, dass du sagst, weniger unterwegs als vorher. ist das auch wirklich so?
Also, jein. Also, man ist anders unterwegs, ne? Also, das Coole ist halt, dass man, das ist ein bisschen, planbarer, will ich jetzt, also, es ist auf jeden Fall, es ist halt im Jahr von bis, dass man ist natürlich auch viel. Anfangs war es natürlich besonders viel halt auch, wo wir dann halt nicht wussten so richtig, was auf uns zukommt. Aber man konnte es halt viel besser planen. Während Turniere, da weißt du nicht, wann du aus dem Turnier rausfällst, wie kommst du zurück, bleibst du da, wann trainierst du wieder. Also da gibt es eben dann auch ganz viele Aspekte, die man halt sicherstellen muss. Vorbereitungszeit, ich war teilweise ja damals sechs Wochen in Rio, wir haben da trainiert, wir haben da fast gelebt. Das heißt, man war viel mehr unterwegs, irgendwie 4 Wochen mal in Australien gewesen. Es hört sich jetzt irgendwie alles auch cool an, das habe ich mit Bishmi theoretisch auch, dass ich mal 4 Wochen in Südafrika war oder auch 4 Wochen in Australien war. Aber man kann das einfach ganz anders einplanen und es ist eben nicht so, dass man jetzt irgendwie spontan wieder zurückfliegt, weil man aus dem Turnier ausgeschieden ist. Und jetzt natürlich versuchen wir es immer so zu machen, dass wir im Team maximal irgendwie 2 Wochen an einem Standort sind, dass man danach eben dann auch wieder, dass man eben dann zu Hause ist. Also das ging anfangs natürlich nicht, aber so war halt immer die Perspektive, dass wir sagen, okay, wenn das klappt, dann sind wir immer für 2 Wochen irgendwie vor Ort. Mittlerweile ist es ein Glück so, dass es eben halt so viel geworden ist, dass wir es gar nicht alle mehr, also dass ich könnte ja gar nicht alle Camps alleine abdecken, das würde irgendwie funktionieren.
Ja.
Das heißt, dort ist dann halt eben halt auch dann da eine gute Planbarkeit und man weiß eben, wann man wo ist eigentlich.
Okay, aber wie war denn der Übergang eigentlich? Also du warst schon im angehenden Olympioniken oder du sagst selber, ihr hättet das vielleicht schaffen können, Profi, Hochleistungssportler zu vorbei. Arbeite jetzt auch, weil du dich nicht drum gekümmert hast und einen Partner was anderes machen wolltest, aber ich kann mir vorstellen, dass die Akklimatisierung dann vielleicht ein bisschen schwer fällt.
Ja, aber damit habe ich nie Probleme gehabt. Also wie gesagt, ich back to the roots würde ich sagen, ich versuche halt mir irgendwie was Neues aufzubauen und wie gesagt, es sind da eben halt Sachen, die im Leistungssport oder einfach dann auf der Strecke geblieben sind, ne? Die damals, bevor ich eben halt Jonas quasi zugesagt habe, wollte ich Berufsschullehrer werden. Also das habe ich halt einfach, das Studium habe ich abgebrochen. Ich im Nachhinein überlege mal, wie wäre es, hätte ich das damals einfach durchgezogen, wäre ich jetzt schön in Kiel damals schon überlegt, in Schleswig in der Berufsschule zu sein, dann Berufsschullehrer für Sport- und Fitnesskaufleute zu sein. Das habe ich damals in der Ausbildung dann gelernt. Aber ich sage mal so, Leistungssport so in dem Bereich zu machen, das kann man nur einmal. Und dass da eben dann so Einschnitte passieren, dass man sich neu ordnen muss, ich glaube, es gehört auch dazu. Das hat mir auch nie Probleme bereitet, sich da wieder neu aufzustellen. Ich habe immer ganz viele Ideen im Kopf. Deswegen habe ich mir nie Sorgen gemacht, dass es irgendwie jetzt da nie funktionieren könnte. Aber ich habe eben einfach überall so ein paar Ziele gesteckt, die würde ich gerne erreichen. Wie zum Beispiel das Studium nachher eben zu Ende zu bringen. Jetzt habe ich mich einmal für BWL entschieden. Nach unterschiedlichen Anläufen. Aber im Endeffekt gibt es immer Möglichkeiten und ich bin total glücklich, so wie es halt aktuell läuft, dass wir da mit BeachMe so unterwegs sind und dass ich eben halt auch einfach den Leistungssport machen konnte und viel von der Welt gesehen hat. Das ist jetzt für mich auch einfach eine Erfahrung, die, wenn ich zum Beispiel auch mit meiner Familie unterwegs bin, die hat dann solche Möglichkeiten nie gehabt. Und ich glaube einfach, dass es halt auch einfach nur gut tut oder meiner Persönlichkeit gut getan hat.
Und was hat dein Körper dazu gesagt von Hochleistungstraining zu Workaholic? Nein, aber wie ist das ausgegangen?
Mein Körper geht auseinander jetzt, aber es liegt eher an der Corona-Zeit jetzt. Aber nee, ich hätte auf jeden Fall, das ist halt sicherlich eine Sache, die ich hätte auf jeden Fall abtrainieren sollen mehr. Also das merke ich auf jeden Fall. Das kann ich auch nur jedem empfehlen. Ich hoffe, also das Gute ist, ich bin noch so körperlich einigermaßen zusammen, auch wenn ich jetzt vorhin gejammert habe, dass ich beim Volleyball halt Schmerzen halt habe. Aber ich könnte eben ad hoc auf jeden Fall noch ganz sportlich schnell was machen. Aber du hast auf jeden Fall recht, man sollte dort ein bisschen auf sich aufpassen und das vielleicht langsamer, die Übergänge langsamer gestalten. Aber ich bin, wie gesagt, ich versuche jetzt halt wieder etwas in Form zu kommen, sobald wir losgehen kann. Und ich hoffe auch, dass ich demnächst halt wieder Beachvolleyball spielen kann, ohne dass mir alles wehtut. Das ist zumindest halt mein...
Schönes Ziel.
Mein Ziel. Aber damals kam ihm alles ad hoc und dieser Ausstieg dann war halt auch verletzungsbedingt. Ich hatte ja dann einmal so einen schweren Fahrradsturz gehabt, wo ich mir meine Hand zertrümmert hatte. Und da war ich ein Jahr eben halt auch einfach komplett raus. Also da konnte ich auch kaum Sport machen. Und das hat mich natürlich dazu gezwungen, dann von 0 auf 100 zu gehen oder andersrum von 100 auf 0 zu gehen. Und danach habe ich dann, wie gesagt, in der Zeit, wo ich dann mit Fuxi nochmal gespielt habe, die eine Saison, da habe ich mich noch fit gemacht und dachte so, okay, das geht ja doch noch ganz gut. Das ging auch relativ schnell dann wieder. Aber jetzt im Alter merke ich halt, man muss eben wirklich viel, viel, viel mehr investieren, um wieder an so die alten Leistungsniveaus wieder ranzukommen oder annähernd daran zu kommen. Und das fällt mir natürlich dann auch mit Family und dem Arbeitspensum natürlich immer natürlich schwieriger.
Ja, ich würde mich auch freuen, wenn du nicht mehr immer so rumweinst, wenn man mit dir ein Showmatch spielen möchte in Zukunft, wenn du dich wieder mitkriegen würdest. Alles klar, Urbi, wir sind am Ende. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass du noch 1 Million Geschichten aus deiner langen Beachvolleyball-Karriere hast. Die müssen wir dann aneinander
machen. Ja, aber die hast du jetzt gar nichts gesagt, so, ne?
Also, haben wir uns zu lange an deinen Karriere-Eckpunkten aufgehalten, aber wir werden ja sicherlich nochmal zusammen auch unterwegs sein dieses Jahr. Dann vielleicht machen wir das dann das nächste Mal nochmal. Ich würde dir jetzt nochmal am Ende gleich die Möglichkeit lassen, irgendwas loszulassen, was auch immer du möchtest, und ich verabschiede mich erstmal und überlasse dir dann das Schlusswort.
Oh, ja, also Max, erstmal vielen Dank für das Gespräch heute und ich habe mich gefreut, da hier mal dabei zu sein, auch wenn es jetzt erst in Folge 15 war. Aber ich freue mich trotzdem, dass es so geklappt hat. Ich möchte unbedingt gerne nochmal loswerden. Ich finde, Beachvolleyball ist ja eine Traumsportart. Und ich kann es nur empfehlen, die Leute, die Bock darauf haben, das gerne mal auszuprobieren. Diejenigen, die jetzt unterwegs sind, schaut, dass ihr euch euren Körper halt immer fit haltet. Und vielleicht entdeckt ihr euch auch einfach selber nochmal so, wie ich das vielleicht gemacht habe. Ich hätte es mir gewünscht, dass ich damals vielleicht ein bisschen früher so ein paar Sachen erfahren halt hätte. Guckt auch mal gerne mal nach links und rechts, was ihr so in eurem Beachvolleyball-Umfeld passiert. Und ich glaube, dass wir dort alle ein bisschen rücksichtsvoller umgehen können. Und dann haben wir, glaube ich, eine coole Community und eine geile Sportart sowieso. Ja, ich hoffe, man sieht sich bald mal am Strand und bis bald und vielen Dank, Max.
Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge Maximo Beachvolleyball. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann könnt ihr das in erster Linie damit tun, dass ihr mir bei Instagram folgt, bei Spotify und wo man das sonst noch machen kann, auf Abonnieren drückt und mir auch gerne eine Rezension bei Apple Podcasts und wo man das auch immer machen kann, hinterlasst. Darf natürlich positiv sein oder wie auch immer ihr euch das gerade denkt. In diesem Sinne, gut Kick, bleibt dran und bis zum nächsten Mal.